wasch echter bist, dann lasst ganz heimlich einen rechten Stingerten fahren. Weil die Revolution...
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
IHS-Chef Bonin fordert, Private müssten zur Budgetsanierung beitragen. Fußball. WRC und Sturm spielen unentschieden. Rapid verliert zu Hause gegen Salzburg. Die Nachricht mit Paul Kanker. Das IHS, das Institut für höhere Studien, fordert angesichts der schlechten Budgetlage auch einen Beitrag privater. In der ORF-Fernsehpressestunde sagt IHS-Chef Holger Bonin, zum Beispiel könne das Pensionsalter angehoben werden oder klimaschädliche Förderungen auslaufen. Bonin sagt, er bleibe zuversichtlich, auch wenn die Vorhersagen unsicher seien. Peter Unger berichtet.
2026 erwartet das IHS, dass die Wirtschaft um 1% wächst. Fix sei das nicht, zu unsicher, was Trump und der Ukraine-Krieg bringen. Fix sei aber, die Haushalte müssten ihren Beitrag leisten, sagt Holger Bonin.
Da wird man ran müssen. Sehr wichtig wird sein, dass der private Konsum anspringt. Darauf warten wir schon jetzt seit fast einem Jahr.
Eine Anhebung des Pensionsantrittsalters, die Streichung klimaschädlicher Subventionen und Lohnzurückhaltung steckt davor, branchendifferenziert.
Im Tourismus geht es verhältnismäßig gut, der Industrie geht es besonders schlecht, der Bauwirtschaft geht es auch lange schlecht, jetzt geht es langsam bergauf.
Neue Steuern oder Erhöhungen seien nur vorstellbar, wenn das Geld sinnvoll verwendet werde.
Wenn es nur dazu dient, jetzt Haushaltslöcher zu stopfen, dann ist das keine gute Idee.
Die Krise jetzt sei groß genug, um echte Reformen anzugehen.
US-Präsident Donald Trump zeigt sich ungewöhnlich verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er sei wörtlich stinksauer über Putin. Die USA würden Zoll auf Erdöl aus Russland erheben, wenn Putin daran schuld sei, dass es keine Einigung für ein Ende des Ukraine-Kriegs gäbe. Trumps Ärger ist offenbar dadurch geweckt worden, dass Putin den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erneut als unrechtmäßig bezeichnet und gefordert hat, die Ukraine von der UNO verwalten zu lassen. In der Fußball-Bundesliga ist die erste Runde der Meistergruppe abgeschlossen. Der WRC und Sturm trennen sich unentschieden. Rapid verliert zu Hause vor wenigen Augenblicken gegen Salzburg. Die Salzburger bleiben damit an Tabellenführer Austria dran. Aus der Generali Arena Adi Niederkorn.
Ja, 4 Punkte fehlen auf die Austria, aber nur noch 2 auf Meistersturm Graz. Matchwinner war heute beim 2:0 bei Rapid. Jorbe Vertessen, der neue Belgier, erzielt das 1:0 aus 10 Metern mit dem Fuß und das 2:0 gleich nach der Pause per Kopf nach Flanke von Terzic. Rapid hatte das Spiel zu Beginn unter Kontrolle, aber die Torchancen, die waren doch Mangelware und Salzburg hat dann das Match locker in der zweiten Hälfte heruntergespielt. Die Hütteldorfer bleiben damit auf Platz 5. Das war's wohl mit dem Meistertitel. 9 Punkte Rückstand schon auf die Austria und das trotz Punkteteilung. Die Austria gewinnt bei Blau-Weiß Linz 2:0. WRC und Sturm Graz trennen sich 1:1.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
Anhaltender Regen und Schneefall kommen heute Nacht auf das Gebiet von Vorarlberg bis zum Mostviertel und bis zur Obersteiermark zu. Hier ist es morgen also spätwinterlich mit minus 5 Grad in 2000 und einer Schneefallgrenze um 800 Meter Seehöhe. Abseits der Berge wechseln Sonne, Wolken und Schauer einander ab. Graupelgewitter können dabei sein, bei Höchstwerten von 3 bis 13, im Süden und Südosten bis 15 Grad. Außerdem weht lebhafter bis stürmischer Wind aus West bis Nord. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Der Radio Salzburg Kultursonntag Spezial.
Karin Buttenhauser begrüßt Sie zu einer Stunde, in der es um die Entstehung des Toleranzgedankens geht. Heinrich Schmiedinger, Theologe, Philosoph und langjähriger Rektor der Universität Salzburg, hat zu diesem Thema letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Es heißt Toleranz. Auch eine Geschichte Europas. Bei den Rauriser Literaturtagen hat Co-Intendant Manfred Mittermeier heuer mit Heinrich Schmiedinger über die Entwicklung des Toleranzgedankens gesprochen. Auch in der Weltliteratur finden sich berühmte Passagen, die sich aktiv mit Toleranz beschäftigen. Gelesen werden diese Passagen im Folgenden von Ines Schütz, der zweiten Co-Intendantin der Rauriser Literaturtage. Entstanden ist die Aufnahme am Samstag, dem 22. März, im Rauriser Mesnerhaus. Am Wort ist Manfred Mittermeier.
Es gibt so Menschen, bei denen ich schon gesagt habe, die gehören irgendwie zur DNA der Rauriser Literaturtage. Das habe ich bei Bodo Hell gesagt und das ist natürlich auch im Publikum so. Wir haben gerade noch ausgetauscht, wie lang du schon zu den Literaturtagen kommst, Heinz. Du hast gemeint, etwa 20 Jahre kommt das hin.
Ja.
Das ist natürlich großartig. Ich habe schon gesagt, wenn auch Menschen, die andere Funktionen haben und dort sehr viel zu tun haben, dann die Zeit finden, ganz regelmäßig hierher zu kommen und die Literaturtage zu unterstützen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Universität Salzburg seit vielen Jahren an Bord ist und auch finanziell unterstützt, vor allem auch durch Studierende, die hierher kommen. Heinrich Schmiedinger war ganz lang Rektor der Universität Salzburg, von 2001 bis 2019. Und das ist nicht nur eine lange Zeit, sondern das ist auch eine Zeit, in der er diese Universität geprägt hat, durch viele tolle Entscheidungen, die gerade auch der Literatur und den Buchwissenschaften, wie man dann so gesagt hat, obwohl das nicht ganz korrekt ist, zugute gekommen sind. Die Gründung des Stefan-Zweig-Zentrums ist in diese Zeit gefallen. Die Gründung des Literaturarchivs in Salzburg, das ich dann auch 12 Jahre leiten durfte. In der Zeit haben wir dann auch sehr schön zusammengearbeitet bei verschiedenen Projekten. Natürlich zu Stefan Zweig, der heute hier eine Rolle spielen wird, aber auch zu Ingeborg Bachmann, die wir nicht vergessen wollen. Auch mal ein Stück hier von ihr gespielt worden aus dem Frühwerk. Die Salzburger Bachmann-Edition ist entstanden. Und Heinrich Schmiedinger ist natürlich von seinem ursprünglichen Beruf her auch einschlägig ausgebildet, hat sich einschlägig befasst, nicht nur mit Literatur, aber auch ganz intensiv damit. Denn bevor er nach Salzburg gekommen ist, 1993 bist du Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät geworden, war er, ich glaube, 10 Jahre lang Leiter eines Verlags in Innsbruck. Fünf Jahre, auch eine lange Zeit. Also jemand, der wirklich affin ist zu dem, womit wir uns hier beschäftigen. Und die Literatur wird dann auch ganz konkret bei uns immer wieder aufblitzen, sozusagen, wenn wir uns mit der Thematik des heutigen Nachmittags beschäftigen. Drum sitzt Ines Schütz hier, die dann immer wieder kleine Textpassagen eben von Autoren und Autorinnen vorlesen wird, die nicht mehr hier in Rauris gastieren könnten. Denn das Thema, von dem wir reden, das geht ganz lang zurück, obwohl eigentlich die neuere Geschichte dieses Begriffs nicht so weit zu verfolgen ist, dort, wo der Begriff Toleranz dann tatsächlich auftaucht. Heinrich Schmiedinger hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das heißt Toleranz, auch eine Geschichte Europas. Und das klingt jetzt natürlich zunächst mal nach Wissenschaft, nach sachliche Auseinandersetzung, das ist es auch. Aber du hast in dem Buch auch betont, das ist eine Erzählung. Das heißt, es ist eine Erzählung dieses Gedankens über die Jahrhunderte hinweg, sehr stark mit philosophischem Einschlag, das ist zu erwarten, auch mit politischen Aspekten. Dass Europa eine Rolle spielt, sagt schon der Titel. Aber es kommt auch immer wieder Literatur vor. Denn die Frage, wie weit Menschen zusammenleben können, Verschiedenheiten akzeptieren können, wie weit sie in der Lage sind, den anderen in seinem Anderssein auch so zu lassen und zu respektieren, das ist natürlich ein literarisches Thema. Mhm. Es gibt ganz früh in dem Buch so eine kleine Definition, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, so eine Art Skizzierung dessen, was unter Toleranz verstanden werden könnte, damit wir vielleicht am Anfang uns ein bisschen darüber absprechen, was wir darunter verstehen. Nämlich, was wir heute formal darunter verstehen, schreibt Heinrich Schmiedinger, eine Strategie zur Bewältigung von Konflikten der Gestalt, dass sich am Ende die Kontrahenten in ihren unterschiedlichen Positionen unter Beibehaltung ihrer Differenzen um eines gemeinsamen Wertes bzw. eines gemeinsamen Interesses willen gegenseitig respektieren. Ist das eine Definition, wie man sie auch in Fachliteratur findet, oder war das für dich so eine Art Ausgangspunkt? Darüber möchte ich mich äußern, das möchte ich nachvollziehen, da möchte ich schauen, wie schaut es denn mit der Geschichte dieser Haltung auch aus?
Ja, in der Tat. Also ich glaube, es ist ein wissenschaftliches Buch und wenn hier von Erzählung die Rede ist, ist es eine wissenschaftliche Erzählung. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich zunächst einmal darüber verständigt, worüber man eigentlich redet. Und das mag auf den ersten Blick langweilig sein, aber es ist sehr wichtig zu wissen, was verstehen wir überhaupt unter Toleranz. Also man muss sich über diesen Begriff verständigen. Und vielleicht darf ich das eine gleich sagen, auch wenn das jetzt eben ein wissenschaftliches Buch ist, so passt doch der Begriff der Toleranz sehr zum Thema der heurigen Literaturtage hier, Konfliktfelder. Es geht genau um die Vermeidung bzw. um die Lösung von Konflikten. Das tut Toleranz. Toleranz vermeidet einen Konflikt oder Toleranz löst einen Konflikt. Und das geschieht eben auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist das Besondere dieser Strategie oder das Besondere dieser Methode. Das ist, dass die unterschiedlichen Positionen, die unterschiedlichen Meinungen, die unterschiedlichen Lebensformen, das, was uns halt trennt voneinander, was uns unterscheidet, das wird nicht aufgehoben in irgendetwas Höheres oder Zusammenfassendes, sondern es bleibt als Differenz bestehen. Die Differenzen werden gegenseitig anerkannt. Das ist zunächst einmal ganz neutral, was Toleranz tut. Ja, ist natürlich zu wenig gesagt, denn Toleranz geschieht nicht einfach so, einfach von sich aus oder automatisch, sondern es gibt einen Grund, warum man tolerant ist. Ja. Es gibt, ich nenne es ein Worum-Willen. Also man ist tolerant zueinander, weil es um etwas geht, was mehr wert ist, als einen Konflikt auszutragen. Ja. Das können Sie schon in jeder einfachen Beziehung feststellen. Ich würde meinen, es geht überhaupt keine menschliche Gemeinschaft, überhaupt keine menschliche Beziehung ohne ein gewisses Maß an Toleranz. Oder umgekehrt kann ich sagen, wenn es nicht ein gewisses Maß an Toleranz in jeder Beziehung, auch in jeder Gemeinschaft gibt, dann funktioniert das nicht. Also es braucht irgendetwas, das es eben notwendig macht oder sinnvoll macht oder empfiehlt, die Konflikte eben der Gestalt auszutragen, dass man den Konflikt anerkennt. Man sagt, ja, du bist so, ich bin so. Aber es gibt einen Grund dafür. Und das ist ganz banal zum Beispiel, damit die Kirche im Dorf bleibt oder um des lieben Friedens willen. Oder es gibt halt in einer Familie, man mag sich einfach, man will das nicht auf die Probe stellen, man will das nicht gefährden. Ja. Im großen Bereich jetzt, im gesellschaftlichen Bereich, im großgemeinschaftlichen Bereich, da hat es mehrere Gründe gegeben. Der allerwichtigste Grund war immer der Friede, dass man letztlich einer Gemeinschaft sagt, wenn wir nicht unsere Gegensätze einfach anerkennen und damit leben, dann wird es diese Gemeinschaft nicht überleben. Ja, und das heißt, man setzt einfach auf den Frieden. Also der Frieden oder, wie man es dann lateinisch sagt, das Bonum Commune, das Gemeinwohl, das ist wichtiger als das Austragen der Konflikte. Ja. Später gibt es dann andere Gründe. Also ich erwähne das nur, aber da kommen wir vielleicht eh noch drauf. Das eine ist, es ist einfach das Gebot Gottes. Gott ist tolerant und deshalb müsst ihr das auch sein. Auf den Punkt kommen wir, glaube ich, noch ausführlicher zu sprechen. Es ist einfach vor allem auch in allen drei monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam, ist das auch ein Gebot Gottes, dass man das halt so. Was Ihnen jetzt gleich einfällt, gehalten haben Sie sich natürlich nicht dran, aber betont sei, dass das Gebot würde es geben. Und dann natürlich im Lauf der Neuzeit, schon mit der Reformationszeit beginnend, wird der Grund, warum man tolerant ist miteinander, die Anerkennung der Menschenwürde beziehungsweise die Anerkennung der Menschenrechte. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was heute gelten sollte, sage ich einmal. Auch darüber werden wir ja noch reden, aber so würde ich also Toleranz skizzieren.
Du hast schon ein bisschen angedeutet, dass eben die Theorie und die historische Praxis manchmal doch sehr stark auseinanderklaffen. Ja, ja. Wir können jetzt nicht das ganze Buch Kapitel für Kapitel durchmessen. Übrigens, du hast gesagt, ein bisschen defensiv, das ist ein wissenschaftliches Buch. Ja. Das ist gut so, weil es natürlich mit Zitaten, Belegen und so weiter arbeitet, aber es ist wirklich ein sehr lesbares Buch. Und wenn Sie die Zeit haben, sich diese 200 Seiten sind es etwa durchzulesen, dann werden Sie schon bemerken, wie reich die Geschichte der Diskussion dieses Gedankens ist und vor allem auch überraschende Textstellen aus Kontexten, die man nicht erwartet, enthält. Mhm. Du hast eben die Religion angesprochen. Nach einem Kapitel, das sich mit der Antike beschäftigt und das wir vielleicht einfach nur nennen wollen, denn da haben wir kein literarisches Beispiel vorbereitet, kommt etwas, wo man beim Christentum sehr rasch dran denkt, wenn man ins Mittelalter kommt. Eine Überschrift lautet bei dir die Kreuzzüge. Und das hast du verbunden mit der Seelsorge, auch ein Kapitel in deinem Buch. Ja. Inwiefern funktioniert diese Analogiebildung?
Ja, die Kreuzzüge sind zunächst einmal die ab dem 11. Jahrhundert bis ungefähr Mitte des 14. Jahrhunderts gedauert haben, sich nicht nur nach Israel gerichtet haben oder nach Palästina, muss ich sagen, gerichtet haben, sondern die hat es in ganz Europa gegeben. Also die hat es auch in Spanien natürlich gegeben. Das alles wurde als Kreuzzug definiert. Und um es kurz zu sagen, man hat halt zur Gewalt gegriffen und hat einen heiligen Krieg ausgerufen. Und der hat natürlich zunächst darin bestanden, dass man vor allem die heiligen Stätten zurückerobert hat. Also das war sozusagen, aber es war nicht nur das, sondern es ist ungefähr gleichgestellt worden mit Wallfahrten. Also ich gehe Wallfahrten und eben reinige dadurch meine Seele, werde dadurch eines Tages in den Himmel kommen und was immer man sich da gedacht haben mag. Also deshalb auch, es war auch die Sorge um die Seele. Und dann, dann hat es einfach diesen unheilvollen Aufruf der Kirche gegeben vom Papst Urban II. Das ist dann sehr unterstützt worden, vor allem durch den heiligen Bernhard von Clairvaux, der Gründer des Zisterzienserordens, der eine unglaubliche Autorität war im ganzen Abendland. Und der hat einfach die Idee in den Raum gestellt, wenn wir die heiligen Stätten wieder erobern, dann erfüllen wir einen ganz wertvollen Gottesdienst. Ja, und das wird uns allen zugute kommen, das wird unsere Seelen retten, und so ist dann dieser Wahnsinn über die Bühne gegangen. Das ist die eine, ich würde sagen, dominierende, furchtbare Seite. Es gibt aber auch eine andere, und die spielt dann eine Rolle. Es sind dadurch natürlich Menschen miteinander in Kontakt gekommen, um es einmal so vereinfacht zu sagen. Es haben sich ja dann, die Kreuzfahrer sind ja nicht nur nach Jerusalem gezogen, haben dort erobert und sind wieder weg, sondern viele sind unten geblieben. Es hat plötzlich ein Zusammenleben gegeben, eben der verschiedenen Glaubensrichtungen, der verschiedenen Völker, halt der Menschen mit großen Verschiedenheiten. Und da ist es einfach auch entstanden, das war zunächst natürlich nur sehr punktuell, das darf man sich nicht als ein Massenphänomen vorstellen, aber es ist immer wieder dazu gekommen, dass man dann gesehen hat, das sind ja auch Menschen, die haben ja auch eine Kultur, unter Umständen sogar eine viel größere als wir. Und dann vor allem, diese Menschen haben ja auch Rechte, und zwar ganz intuitiv, dass sie zum Beispiel ihre Familien verteidigen. Ja, das ist das gute Recht auch eines Muslimen, dass er seine Familie verteidigt oder dass er sein Hab und Gut verteidigt. Ja, man hat plötzlich dann gesehen, eben das sind Menschen mit einer großen Kultur und das sind Menschen, die haben Rechte. Und so ist das Denken in Bewegung gekommen und irgendwann kam eben dann der Gedanke auf, eben, das sind ja eigentlich Menschen wie wir, beziehungsweise Gott, wenn es nur einen Gott gibt, in dessen Namen wir dann ins Heilige Land ziehen und da erobern, dann muss das ja auch der Gott der anderen sein. Und wie passt das zusammen? Und so ist das Denken auch in dieser Katastrophenzeit, anders kann man sie ja gar nicht bezeichnen, sie war ja auch begleitet durch die wüstesten Judenprogramme in unseren Ländern, die es bis dahin nicht gegeben hatte. Und das hat auch das Denken, so furchtbar es ist, das zu sagen, aber es hat auch das Denken vorangebracht in Richtung dessen, was wir dann später viel später Toleranz genannt haben.
Auch einfach die Wahrnehmung des anderen, nicht? Ja. Also das ist das. Ja. In der Literatur gibt's ja in Bezug auf die Kreuzzüge ganz bekannte Texte, die sich mit der Rolle des Kreuzfahrers auseinandersetzen, mit dem Auseinanderdriften des Körpers, der sich wegbewegt und der Liebe oder der Gefühle, die zu Hause bleiben und so weiter. Natürlich auch Literatur, die diese Feindbilder zementiert und ganz mit extremen Begriffen, auch aus dem religiösen Kontext, mit Teufel und so weiter.
Das Rolandslied.
Genau, ja. Aber, und das ist ein erstaunlicher Text, der lange nicht so bekannt gewesen ist, von einem Autor, der sehr bekannt ist, von Wolfram von Eschenbach, den man allerdings eher mit dem Parzival in Verbindung bringt, einer ganz anderen Geschichte. Der ist Fragment geblieben, muss man dazu sagen. Das ist kein Text, der abgeschlossen ist und der hat auch nicht so gewirkt. Heißt Willehalm. Alle diese Epen haben ja dann den Begriff eigentlich erst oder den Titel aus dem Text bekommen, aber das versteht man eben darunter. Und da gibt's mitten in den Kreuzzügen unter ganz fürchterlichen kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch niemandem was bringen. Es ist ganz deutlich, dass jede Seite nur verliert. Ne? Ja. Keiner setzt sich endgültig durch. Und da hält vielleicht nicht so ganz zufällig eine Frau, die zuerst aus der nichtchristlichen Sphäre kommt und dann christlich wird. Die Borg heißt sie, eine Rede, die unter dem Begriff Toleranzrede bekannt geworden ist. Und daraus hören wir jetzt eine kleine Passage. Wir tragen es natürlich nicht auf Mittelhochdeutsch vor, sondern in einer Nachdichtung. Das ist also auch nicht mal die wörtliche Übersetzung. Aber der Inhalt ist in dieser Nachdichtung, die nicht von Wolfram stammt, wirklich geblieben.
Ja.
Wer Anstand und ein Herz hat, der hör mich an, beginnt sie ernst. Das große Sterben auf beiden Seiten hat mir den Hass der Christen und der Heiden eingetragen. Wenn es meine Schuld ist, soll Gott mich richten. Die römischen Fürsten möchte ich dazu ermahnen, das Ansehen des Christentums zu mehren. Aber hört auch auf die Lehre einer ungelehrten Frau. Schont alle Geschöpfe Gottes. Der erste Mensch, den Gott erschuf, war ein Heide. Auch Noah in der Arche war ein Heide und er rettete ihn doch. Nehmt die heiligen drei Könige, auch sie waren Heiden. Trotzdem hat Gott noch an der Mutterbrust von ihnen die ersten Gaben angenommen. Nicht alle Heiden sind verdammt. Wir wissen, dass alle Kinder von Eva als Heiden auf die Welt kommen, auch wenn sie ein getaufter Schoß umschlossen hat. Ihre Leibesfrucht ist noch ungetauft, also heidnisch. Die Juden haben eine besondere Art der Taufe, die vollziehen sie mit einem Schnitt. Wir waren doch alle einmal Heiden. Die Männer in der Kapelle lauschen angespannt. Einige schauen betreten auf den Boden. Doch unerschrocken fährt Giburg mit ihrer Rede fort. Was euch auch die Heiden angetan haben, bedenkt, dass Gott selbst bereit war, seinen Mördern zu vergeben. Wenn er euch jetzt im Kampf siegen lässt, dann habt wie er Erbarmen.
Wir hören natürlich... Ja, Heinz, bitte.
Ja, ich vielleicht nur das eine sagen. Das ist der Roman Willehalm. Das war einer der größten Erfolgsromane des Mittelalters. Ja, es ist unglaublich viel gelesen worden. Also ich glaube, viel mehr als der Parsifal sogar, also was wir heute sagen, Auflagen, Abschriften gegeben hat. Ja. Und der Hintergrund sind die Kreuzzüge. Es stehen sich die Christen und die Araber, die Sarazenen, wie sie heißen, gegenüber. Und eigentlich fast wie bei Homer in der Ilias und in der Odyssee, es geht um den Kampf um eine Frau. Ja, wie die Helena, so ist es eben da, die Giburg. Und die Giburg ist zunächst eine Muslimin, heiratet dort auch, hat Familie und verlässt dann sowohl ihres zweiten Mannes willen, des Willehalm eben, als auch des Christentums wegen ihrer Familie und löst damit dann auch diese Kriege aus, also so wie es auch im klassischen Epos ist. Und das Besondere ist eben, dass dann sie im Kreis der Fürsten spricht, wo eigentlich die Frauen zu schweigen haben. Ja? Und dort hält sie eben diese Toleranzrede, die wir gerade gehört haben.
Mhm. Wobei natürlich, das ist ja auch immer spannend, wenn man sich diese alten Texte anschaut, es ist die Perspektive des Christentums, letzten Endes auch die Terminologie. Also man darf das auch nicht überfordern, das ist ganz klar. Es ist ja keine denunziatorische Feststellung, sondern es ist einfach interessant, wie sich aus bestimmten Kontexten heraus dann eine neutralere Perspektive entwickelt. Ja. Und es ist ja kein Text, der jetzt im neuzeitlichen Sinn so Toleranz aufruft, aber eben zur Schonung des anderen und zur Anerkennung, dass er seinesgleichen ist, ihresgleichen.
Er ist auch ein Mensch, und zwar ein guter Mensch. Also das kommt in diesem ganzen Werk immer wieder vor, also wo sie sagt, sie könnte nicht sagen, dass jemand, nur weil er ein Muslim war, ein schlechterer Mensch war. Sie hat dort nur gute Menschen getroffen und so. Also es ist in dieser Richtung. Und da kommt das Wort Toleranz natürlich überhaupt noch nicht vor. Ja, aber es geht in diese Richtung. Ja.
Du hast vorhin schon ein bisschen vorweggenommen, diese Diskussion zwischen den Religionen. Bei dir fällt ja auch dann der Begriff Religionsgespräche als Überschrift eines Kapitels. Vielleicht kannst du gleich anschließend dazu noch etwas sagen. Also welche diskursive Auseinandersetzung zwischen den Religionen oder innerhalb der jeweiligen Religionen du da nachzeichnest?
Ja, also es hat diese Religionsgespräche, die hat es auch in Wirklichkeit gegeben. Also nicht die Texte, die wir haben, das sind literarische Fiktionen, aber es hat sie auch in Realität gegeben. Da ist natürlich die Frage, wie weit waren das wirklich Gespräche? Also die sind zu sehr ungleichen Bedingungen geführt worden. Also da war ganz klar, was letztlich bei diesen Gesprächen herauskommen darf und was nicht. Aber immerhin, es hat schon auch diese Diskussionen gegeben. Ja. Und dann, sie haben einen literarischen Niederschlag gefunden, und da kann man einige aufnennen, von Petrus Abelard, von Nikolaus Cusanus, da gibt es eine ganze Reihe. Und natürlich, immerhin, das Besondere ist, daran ist das, dass man, das betrifft jetzt die Philosophie ganz besonders, dass man sozusagen eine gemeinsame Gesprächsbasis findet, eine gemeinsame Argumentationsbasis. Und das ist die Vernunft. Ja? Immerhin, das wird schon anerkannt. Wir können miteinander vernünftig oder gemäß der Vernunft miteinander diskutieren, reden. Ja? Das ist immerhin schon sehr viel wert. Ja? Natürlich ist es dann in aller Regel so ausgegangen, also wir haben vor allem christliche Dokumente, aber es gibt auch muslimische und andere, also das war jetzt nicht nur die Spezialität des Christentums. Natürlich endet es dann meistens dort, dass man sagt, ja, es sind ja doch alles anonyme Christen, ja, und glauben eigentlich eh dasselbe wie wir, und wenn sie sich dann nur bekehren, dann sind wir schon dort. Es gibt eine einzige Ausnahme von einem Autor der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, dieser Ramon Llull. Mhm. Der hat einen Dialog der drei Weisen geschrieben, und da findet auch eine solche Diskussion statt, also ein Muslim, ein Jude und ein Christ, und die diskutieren miteinander, und das endet ergebnislos, aber sehr wertschätzend gegenüber. Also es wird, da ist das, was man sonst in aller Regel bei diesen Gesprächen liest, nicht der Fall, sondern sie gehen auseinander, sehr wohlwollend, sagen, wir müssen unbedingt weiterreden. Also sie beschwören die Wahrheit, wir werden, und an die glauben sie natürlich, dass man sie finden kann, und die werden wir sozusagen im Dialog, in der gegenseitigen Argumentation finden. Ja, und das Allerwichtigste daran ist, das spielt auch in unseren heutigen Diskussionen so eine Rolle, die Argumentation allein ist es nicht. Ja, das haben wir ja auch erlebt bei allen Diskussionen, die wir jetzt da geführt worden. Ich gebe nur ein Stichwort Corona und so weiter. Ja, da ist viel argumentiert worden, von allen Seiten her, nur es hat überhaupt nichts gebracht. Und zwar warum nicht? Weil, glaube ich, zur Argumentation oder das Herz der Argumentation ist die Wertschätzung des Gegenübers. Ich muss dem anderen auch zutrauen, dass er argumentieren kann, beziehungsweise dass er auch interessiert ist daran, dass irgendwie sowas in der Wahrheit herauskommt. Ja. Und ich muss ihm auch die Haltung entgegenbringen, dass ich ihn auch sozusagen für wahrheitsfähig halte. Ja. Und das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt. Mhm. Und das ist interessant, also dieser Text, ich kenne keinen vergleichbaren, ja, im ganzen Mittelalter.
Als ja, so früh das, ja, thematisiert.
Ich will es auch bezeichnen, wenn ich das noch sagen darf, dieser Ramon Llull, der spielt ja auch wegen der Literatur und so eine große Rolle, war ein unglaubliches Sprachentalent. Mhm. Er hat natürlich perfekt, er hat wie seine Muttersprache Arabisch gekonnt. Ja. Und er empfiehlt auch immer wieder seinen Schülern, also in diversen Schriften, ihr müsst Sprachen lernen. Es geht nicht, also dass man nur mit einer Sprache, damals natürlich Latein, nicht, das reicht nicht. Ihr müsst eben zumindest Arabisch können. Ihr müsst, also, und die Vielfalt der Sprachen hat natürlich mit Toleranz auch, ja, sehr, sehr, ja, viel zu tun.
Weil wir diesen Autor ja beide schätzen und uns mit, ja, ihm beschäftigt haben. Auch bei Thomas Bernhard kommt Ramon Llull vor, interessanterweise an einer, also, Stelle. Ein bisschen versteckt, aber er nennt ihn. Mhm. Ja. Wir kommen zu aktuelleren Aspekten natürlich am Schluss, ja, aber ja, um sozusagen in der Reihenfolge des, ja, Historischen zu bleiben. Du hast ein paar Stichworte jetzt schon geliefert, auch mit Vernunft, mit Argumentation. Das ist ja etwas, was man dann mit einem weiteren Höhepunkt der Entwicklung dieses Gedankens verbindet, mit der Zeit der Aufklärung. Aber auch da spielen dann die Kreuzzüge plötzlich wieder hinein, nämlich als Hintergrund für einen der berühmtesten Texte, den Sie alle kennen. Das ist von Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, haben wir vielleicht alle in der Schule gelesen. Und wenn wir ihn jetzt sozusagen in Erinnerung rufen und Reinhold Schmiedinger das in seinem Buch tut, dann mit der Fokussierung auf das, worum es dabei wirklich geht, gewissermaßen. Das ist ja ein Stück, das zur Zeit der Kreuzzüge spielt, wie gesagt, zwischen den damals als die drei großen Religionen eingeschätzten, die schon genannt worden sind, eben neben dem Christentum und dem Islam natürlich auch dem Judentum. Nathan der Weise entstammt dieser Religion und in die Enge getrieben, Sie erinnern sich vielleicht, greift er zur Literatur seinerseits. Das heißt, er trägt eine Parabel vor, die wir unter dem Namen Ringparabel kennen, wo es, um das mal kurz zusammenzufassen, es wäre zu lang, sie jetzt vorzutragen, wo es eben darum geht, dass ein Vater für den jeweils geliebtesten Sohn einen unschätzbar schönen und teuren, wertvollen Ring vorgesehen hat. Und dann, als das über die Generationen immer weitergeht, gibt es eine Situation, wo ein Vater drei Söhne hat, die er gleichermaßen liebt. Und in dem Dilemma, in dem er sich befindet, lässt er eben dann den Ring zweimal so nachmachen, dass man das Original von den Kopien nicht mehr unterscheiden kann. Mhm. Und daraufhin streiten die drei Söhne, die jeder einen Ring bekommen, nach dem Tod des Vaters irgendwie betrogen worden zu sein. Was ist da los? Jeder ist quasi als der Geliebteste ausgezeichnet worden und dann gehen sie zu einem Richter. Und dieser Richter versucht ihnen jetzt zu erklären, wie man mit der Situation umgehen könnte. Ich würde es vielleicht so sagen, es ist auch eine Handhabe, was man da tun kann. Und der bringt dann interessanterweise sehr rasch die Religionen ins Spiel und versucht den drei Brüdern zu erklären, dass eben die Religionen so etwas wie Diskurse über die gleiche Sache sind, dass sie auch eine bestimmte Funktion haben, die dann auch zur Sprache kommen wird. Und dann sagt er ihnen Folgendes.
Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht, sagt an. Ihr schweigt. Die Ringe wirken nur zurück und nicht nach außen. Jeder liebt sich selber nur am meisten. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Geht nur. Mein Rat ist aber der. Ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan, es eifre jeder seiner unbestochenen und von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hülf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindern äußern, so lade ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen.
Bezogen auf diesen Text, wo befindet sich für dich der Sprung, der die Aufklärung dann bedeutet gegenüber der Situation vorher und vielleicht auch bezogen auf die Frage des Umgangs mit den Religionen.
Ja, also zunächst einmal eben die Aufklärung steht natürlich für die Vernunft. Ja. Also das, glaubt sie, das ist also die Möglichkeit schlechthin, dass wir uns verständigen können. Das ist die Möglichkeit schlechthin, dass wir zu so etwas wie Wahrheit kommen, auch unabhängig von den Religionen. Aber das zeigt auch die Bedeutung dieses Textes oder den Ansatz von Lessing. Die Aufklärung ist ja dann so weit gegangen, dass sie gesagt hat, gut, die Religionen, das sind Äußerlichkeiten. Ja, wir müssen das in so etwas wie einer Vernunftreligion, einer natürlichen Religion aufheben. Also jeder Mensch hat seine Religion. Das ist eben die Religion, die mit seiner Vernunft einhergeht. Und dann konkretisieren wir das als Christen, als Muslime, als Juden und als sonst irgendeine Religion. Ja. Und deshalb war ja die Empfehlung der Aufklärung dann, eben lösen wir die Religionen auf, lösen wir sie auf, heben wir sie auf in diese eine Vernunftreligion. Und das ist nicht der Ansatz von Lessing. Lessing ist ganz überzeugt davon, und das kommt auch in dieser Ringparabel zum Ausdruck, die Religionen, er hat natürlich die drei monotheistischen Religionen im Blick, die Religionen werden sich nicht auflösen lassen. Ja, das ist einmal die rein pragmatische Einsicht. Aber es kommt bei ihm eine andere dazu. Er schätzt jede Religion als solche ein. Er sagt, das ist auch nicht gut, wann wir die auflösen, ja, sondern die Religionen und siehe Toleranz, die Religionen sollen miteinander bestehen können. Ja. Der Punkt ist dann natürlich das Miteinander. Mhm. Und da kommt er dann eben auf diese Empfehlung, die auch gerade vorgelesen ist. Ihr wisst alle nicht, alle drei nicht, ob ihr die einzig Wahre seid. Aber ihr könnt um das Gute wetteifern. Nicht? Und das, vielleicht sei es an dieser Stelle auch gesagt, das ist eine Stelle aus dem Koran, mhm, aus der 5. Sure des Korans, und mit der Überschrift steht der Tisch. Da kommt das sehr lange vor, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, aber da steht im Koran eben, Allah hat drei Religionen, das sind die Leute der Schrift, wie er sie nennt, ja, die hat er eben geschaffen. Er hat drei Traditionen geschaffen, drei Bräuche geschaffen. Das geht er dann durch, das Judentum, das Christentum und dann natürlich den Islam. Und er sagt, hätte Gott etwas anderes gewollt, hätte er sozusagen gleich nur eine geschaffen. Aber nein, er hat drei gewollt. Also so steht es ihm, ich zitiere den Koran. Und wie sollt ihr miteinander umgehen? Eben wetteifert um das Gute und dann wird sich das Wahre herausstellen. Aber auch ganz entscheidend, das klingt natürlich alles an in dem Text, den wir gerade hören. Gott wird am Schluss, mhm, aller Zeiten sagen, was das Richtige ist. Ja. Aber solange er das nicht gesagt hat, solange er dafür nicht steht, wetteifert um das Gute. Mhm. Ja. Das ist übrigens auch die Position des Neuen Testaments. Der wichtigste Text ist diese Parabel mit dem Seemann, der aussät und dann wächst sowohl das wertvolle Getreide, das wertvolle Korn, nicht? Und dann aber natürlich auch also das Unkraut. Ja. Und dann kommen nachher eben die Knechte und sagen, sollen wir nicht gleich das Unkraut ausreißen? Und dann heißt es eben in dieser Parabel, nein, tu das nicht, denn du könntest damit auch das wertvolle Getreide ausreißen. Wart bis ans Ende der Ernte, das steht natürlich als Bild auch für den jüngsten Tag, und dann wird Gott entscheiden, was sozusagen das Wertvolle ist und was nicht. Also das ist, ja, vielleicht noch zur Ringparabel, weil es meines Erachtens der bedeutendste Text ist der ganzen europäischen Toleranzgeschichte, der europäischen Toleranzkultur. Ich halte ihn auch für unüberbietbar, muss ich ganz offen sagen. Ja. Der greift auf eine unglaubliche Tradition zurück. Es ist auch eine unglaubliche Zusammenfassung an Kulturgeschichte und Religionsgeschichte. Das gibt es natürlich ganze Bibliotheken darüber, wie man sich vorstellen kann. Aber das muss man auch sehen. Also es ist auch eine Art Resümee, das er zieht aus einer langen, breiten Geschichte, die, wie gesagt, unendlich viel Literatur enthält. Ja. Mhm. Die Vorformen der Ringparabel finden sich ja bei Boccaccio, bei Novellino, dann in mittelalterlichen Quellen und so weiter. Eben, es geht bis in den Koran hinein. Und so.
Vielleicht können wir da auf ein Buch verweisen, auch das ja, glaube ich, auf die Ringparabel zugeht, wenn man so will. Wege zur Toleranz vor einigen Jahren, hast du das ja im Kopf?
Vor 20 Jahren,
vor 2003. Herausgekommen, Wege zur Toleranz, eben herausgegeben von Heinrich Schmiedinger, wo man eine ganz reiche Palette von verschiedenen Texten, die eben diesen Weg dokumentieren, nachlesen kann. Mhm. Ich hoffe, es ist noch erhältlich. Du hältst auch kurz inne bei einem Autor, den man natürlich ebenfalls oder noch mehr als Zentralgestalter deutschsprachigen Literaturgeschichte einschätzt, das ist Goethe. Ja. Aber nicht bei einem Text, den wir jetzt alle kennen, weil wir den Faust gelesen haben oder den Werther und so weiter, sondern bei einem eher unbekannten Text, der wiederum auch aus einem religiösen Text stammt. Das ist ein Brief eines Pastors. Und vielleicht lassen wir ihn zunächst mal vorlesen und dann sagen wir auch dazu ein paar Worte.
Ihr habt in eurer vorigen Pfarre, wie ich höre, viel von denen Leuten um euch gehabt, die sich Philosophen nennen und eine sehr lächerliche Person in der Welt spielen. Es ist nichts jämmerlicher, als Leute unaufhörlich von Vernunft reden zu hören, mittlerweile sie allein nach Vorurteilen handeln. Es liegt ihnen nicht so sehr am Herzen als die Toleranz und ihr Spott über alles, was nicht ihre Meinung ist, beweist, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. Da habt ihr also die eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin. Ich überlasse, wie ihr seht, alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe und habe das Zutrauen zu ihr, dass sie am besten wissen wird, den unsterblichen und unbefleckten Funken, unsere Seele, aus dem Leib des Todes auszuführen und mit einem neuen und unsterblich reinen Kleid zu umgeben. Und diese Seligkeit meiner friedfertigen Empfindung vertauschte ich nicht mit dem höchsten Ansehen der Infallibilität. Welche Wonne ist es zu denken, dass der Türke, der mich für einen Hund, und der Jude, der mich für ein Schwein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu sein.
Brüder, das ist interessant. Auch wollte ich noch ganz kurz sagen, wie die Familiarisierung dieses Toleranzgedankens immer wieder auftritt. Nicht? Das ist natürlich schon bei der Gotteskindschaft ja, so, aber auch bei Nathan. Denn am Ende stellen sich ja alle vermeintlich unter verschiedenen Glaubensvorzeichen existierenden Protagonisten als Angehörige einer Familie dar.
Das ist auch schon beim Wilhelm so. Mhm. Es sind alle verwandt miteinander. Ja, ja. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Der spielt in der Argumentation eine ganz große Rolle. Mhm. Aber weil wir schon bei Goethe sind, von Goethe stammt ja der allerwichtigste Satz zur Toleranz. Zwei Zeilen. Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Das ist eine Maxime, die Goethe eigentlich schon in seiner Spätzeit geschrieben hat, also 1827 ungefähr, 1832 ist er gestorben, also 5 Jahre vor seinem Tod. Und ja, das ist überhaupt das meistzitierte Zitat, das es also überhaupt gibt, von wem anders als von Goethe könnte es stammen. Ja, ja, das Bemerkenswerteste in diesem Zusammenhang ist Goethes Beschäftigung mit dem Islam. Goethe hat zwar selbst nicht arabisch gekonnt, aber er hat sich unglaublich in Orientalistik ausgekannt und wirklich aktiv damit beschäftigt. Er hat vor allem mit Hammer Burgstall, dem großen Orientalisten, mit dem stand er im engsten Briefkontakt. Und ganz besonders wichtig, der westöstliche Divan, seine letzte große Gedichtsammlung. Das sind ja alles Gedichte von einem muslimischen Dichter, die er nachdichtet. Also das ist mir auch erst, muss ich gestehen, beim Schreiben des Buches bewusst geworden. Man muss sich vorstellen, vor was für einem Hintergrund er das damals gemacht hat. Es hat ja damals überhaupt keine Islamfreundlichkeit gegeben, sondern auch, das ist ja bis in die Koranübersetzungen hineingegangen, ist ja eigentlich der Islam und der Koran, das war ja etwas, womit man sich gar nicht wirklich beschäftigt hat. Das war ein Inbegriff an Heidentum, auch noch für viele Leute der Aufklärung. Das war ein absolutes No-Go. Ja. Und dass dann eben Goethe hingeht, das endet sogar in der Aussage, die gibt es von ihm, ihr könnt mich ruhig einen Muslimen nennen. Ja, Das ist auch ein wenig der Hintergrund dieses Zitats oder dieser Maxime. Es geht nicht nur darum, dass wir das andere dulden. Eben zum Beispiel den Islam. Es gibt halt auch den Islam. Das ist es nicht. Wir müssen ihn anerkennen, sonst beleidigen wir ihn. Ja? Und das spricht bei ihm eben aus dieser intensiven Beschäftigung mit dem Koran. Eben, er hat sich, wenn ich das nur noch kurz, wir müssen auch auf die Uhr schauen, sagen darf, er hat sich sämtliche Koranübersetzungen, die es damals in Europa gegeben hat, zum Teil waren die schon historischer Art, hat er sich kommen lassen, hat sie alle angeschaut, die lateinischen, die englischen, die französischen Koranübersetzungen, hat sich alles angeschaut. Und er hat nicht Arabisch gekonnt, aber er hat ein Gespür gehabt irgendwann, was in diesen Texten steht. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass er, ich habe jetzt in der Aufregung, vergesse ich natürlich, wie der genau geheißen hat, aber es ist genau damals zu seinen Lebzeiten eine Koranübersetzung erschienen und die hat er dann rezensiert. Ja? Und sehr kritisch. Und das endet irgendwie mit dem Satz, man kann der deutschen Kultur oder der deutschen Sprache nur wünschen, dass einmal eine Übersetzung kommt, die dieses Textes würdig ist. Ja? Er hat, ohne die Sprache selbst zu können, hat er einfach gespürt, was da sein kann und was nicht sein kann. Ja? Und also ich finde, er gehört unbedingt in diese Geschichte des Toleranzgedankens hinein.
In die Geschichte hinein gehört auch ein Autor, den wir heute schon genannt haben und mit dem wir uns ja auch beide intensiv, auch organisatorisch, wenn man das so nennen kann, beschäftigt haben. Stefan Zweig spielt eine Rolle bei dir. Es ist ein Begriff noch nicht gefallen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das ist der Begriff Humanismus. Wir waren bereits bei der Reformationszeit, die ist kurz angesprochen worden. Das ist ja natürlich dann auch eine Zeit, wo innerhalb des Christentums dann Intoleranz in hohem Maße ausgebrochen ist und auch extrem viel Blut gefordert hat. Bei Stefan Zweig ist das eine Idee, die in mehreren Büchern vorgetragen wird, sowohl theoretisch als auch am Beispiel von Protagonisten dieser Geschichte. Ja. Und wenn wir bei der Reformationszeit sind, da fällt einem sehr rasch der Text ein, wo er Castellio gegen Calvin ausspielt, wenn man so will, auf positive Weise, um sozusagen ein menschenfreundliches Konzept zu entwickeln. Allerdings am Beispiel eines Menschen, der unter die Räder gekommen ist, dieser Auseinandersetzungen. Und vielleicht hören wir aus diesem Buch einen kurzen Ausschnitt, bevor wir weitersprechen.
Castellio und Calvin erscheinen nur als sinnlichste Exponenten eines unsichtbaren, aber unüberwindbaren Gegensatzes. Gleichgültig, wie man die Pole dieser ständigen Spannung benennen will, ob Toleranz gegen Intoleranz, Freiheit gegen Bevormundung, Humanität gegen Fanatismus, Individualität gegen Mechanisierung, das Gewissen gegen die Gewalt. Zweifellos lebt im Grunde der menschlichen Natur ein geheimnisvolles Verlangen nach Selbstauflösung in einer Gemeinschaft. Unaustilgbar bleibt unser Urwahn, es könne ein bestimmtes religiöses, nationales oder soziales System gefunden werden, das allgerecht für alle der Menschheit endgültig Friede und Ordnung schenke. Dostojewskis Großinquisitor hat es mit grausamer Dialektik bewiesen, dass die Mehrzahl der Menschen die eigene Freiheit eigentlich fürchtet. Und tatsächlich sehen sich aus Müdigkeit angesichts der erschöpfenden Vielfalt der Probleme, angesichts der Kompliziertheit und Verantwortlichkeit des Lebens die große Masse nach einer Mechanisierung der Welt durch eine endgültige, eine allgültige, eine definitive Ordnung, die ihr jedwede Denkarbeit abnimmt. Diese messianische Sehnsucht nach einer Entproblematisierung des Daseins bildet das eigentliche Ferment, das allen sozialen und religiösen Propheten die Wege ebnet. Immer braucht nur, wenn die Ideale einer Generation ihr Feuer, ihre Farben verloren haben, ein suggestiver Mann aufzustehen und peremptorisch zu erklären, er und nur er habe die neue Formel gefunden oder erfunden und schon strömt das Vertrauen von Tausenden dem angeblichen Volkserlöser oder Welterlöser entgegen.
Ich habe diese Stelle ausgesucht, weil hier Stefan Zweig, das tut er manchmal auch, nicht nur predigt sozusagen, also die Werte einfach offensiv vertritt. Das ist sehr wertvoll, aber es gibt natürlich auch Analysen dessen, was fehlgeht. Und hier ist, glaube ich, eine Stelle, die sehr aktuell klingt, wenn man genauer zuhört. Ja. Eben die Frage, wie weit ist man bereit, was ja Toleranz auch voraussetzt, eben Differenzierung, Widersprüchlichkeit auszuhalten. Wie weit ist man in der Lage, einen Konsens zu finden mit dem anderen? Und wie weit sucht man nach einem, der einem diese Mühe abnimmt? Das ist ja schon der aufklärerische Gedanke, der berühmte bei Kant, nicht mit dem Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ne? Ja. Das ist hier fortgesetzt. Was ist an dem Buch oder an dieser Figur oder an dieser Entgegensetzung so faszinierend?
Also weil du vorher das Stichwort Humanismus angesprochen hast. Humanismus ist zunächst nicht das, was man mit dem Wort verbindet, dass man sofort an den Menschen denkt. Mhm. Sondern das, was zunächst im Mittelpunkt steht, das hat natürlich mit dem Menschen zu tun, das ist schon klar, das ist die Sprache. Ja? Und dass eben das Toleranzdenken vor allem im humanistischen Kreisen entsteht, also schon in der Reformationszeit, Renaissancezeit, das hat damit zu tun. Man hat sich damals ganz anders mit der Sprache beschäftigt, als man das hat traditionellerweise getan hat. Man hat vor allem zu übersetzen angefangen. Nicht? Also Erasmus und wie sie alle heißen, waren auch der Castellio, das waren ganz große Übersetzer, die haben einfach mehrere Sprachen gekonnt und allein diese Tätigkeit des Übersetzens hat ihnen ein anderes Menschenbild beschert. Nicht? Sie haben einfach gemerkt, dass die Sprache ist kein Anhängsel des Denkens, sondern es ist genau umgekehrt. Das Denken geht aus der Sprache hervor und die Sprache ist ja auch nicht einfach ein Instrument, mit dem sich das Denken ausdrückt, sondern in der Sprache handelt der Mensch. Ja, und so kommt der Humanismus zustande. Und und das geht dann weiter in der Logik. Sprechen tue ich ja nicht alleine normalerweise, sondern ich spreche mit anderen. Und schon da kommen eben dann die Unterschiede. Wir sprechen unterschiedlich miteinander. Also wir Wir bemühen uns um eine gemeinsame Sprache, aber in der Sprache begegnen wir uns auch mit unseren Unterschieden. Ja? Und dadurch legt sich dann dieses Thema eben der Toleranz so nahe. Ja?
Kannst du vielleicht zu Castelio ein paar Worte sagen? Denn ich glaube, das ist eine Figur der Geschichte, die nicht ganz so bekannt ist wie ein Calvin bekannt. Oder Martin Luther, also Zeitgenossen.
Also dieser Sebastian Castelio, Sebastian Castellon, kam aus Frankreich, war auch ein großer Humanist und war zunächst sehr im Umkreis von Johannes Calvin, also des Calvinismus, mit der Person Johannes Calvin war er eigentlich zunächst sehr befreundet, aber es hat dann zunehmend Differenzen gegeben, vor allem deshalb, weil also auch dieser Calvin immer dogmatischer wurde und immer autoritärer, immer mehr zum Despoten geworden ist. Ja. Und da gab es ihm dann einen, aber da war Castelio schon längst vom Genf nach Basel geflüchtet. Er war dort Professor für Neues Testament und so. Da hat es dann eben diese furchtbare Hinrichtung gegeben, von der Sie sicher schon gehört haben, dieser Michel Servet. Der ist 1553 in Genf hingerichtet worden. Und das war ein unglaublicher Skandal. Der hat ein riesiges Echo auch im gesamten damaligen Europa ausgelöst. Und dagegen hat sich Castelio erhoben. Mhm. Ja. Und zwar, und das ist ein ganz zentrales Zitat, das übrigens auch im Roman in der Biografie von Stefan Zweig eine ganz große Rolle spielt. Das ist ein ganz lapidarer Satz, nicht? Und der heißt, einen Menschen töten heißt nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten. Und das ist dann der zentrale Satz auch in der ganzen Reformationszeit geworden, der also für die Toleranzgeschichte ganz wichtig ist. Der Mensch muss dem Mensch ein Mensch bleiben. Aha. Diese Formeln gibt es dann mehrmals. Bei Erasmus findet man sie, beim Castelio ganz prominent, aber dann auch bei Sebastian Franck und andere, da könnte man sehr viele nennen. Ja, das hat zu einem unglaublichen Konflikt geführt. Castelio er ist dann vor allem auch an der Armut und an der Entbehrung und auch aus der Angst, dass der lange Arm von Calvin ihn auch in Basel einholt und dass er dann dafür büßen muss, ist er relativ früh dann gestorben, 1563, also 10 Jahre nach dieser furchtbaren Tat. Ja.
Du hast jetzt schon mehrmals den Erasmus erwähnt. Ja. Das war ja auch eine Identifikationsfigur für Stefan Zweig, auch eine berühmte Biografie entstanden. Das könnte uns zu unserem letzten Punkt führen, eben diesem Europagedanken, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen sollten. Mhm. Und da gibt es auch eine Stelle aus dem Buch Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, in der nun etwas, wie gesagt, offensiver, etwas im Sinn eines Konzepts vorgetragen wird, was sich Stefan Zweig da vorgestellt hat, am Beispiel des Erasmus.
Ja.
Hören wir vielleicht die Stelle und dann reagieren wir darauf.
Ja, bitte, bitte.
Der Humanismus ist nicht imperialistisch gesinnt. Er kennt keine Feinde und will keine Knechte. Wer dem erlesenen Kreise nicht angehören will, möge außen bleiben. Man zwingt ihn nicht, man nötigt ihn nicht gewaltsam in dieses neue Ideal. Jede Unduldsamkeit, die ja immer einem inneren Unverstehen entstammt, ist dieser Lehre der Weltverständigung fremd. Aber andererseits wird niemandem der Zutritt in diese neue geistige Gilde versagt. Humanist kann jeder werden, der nach Bildung und Kultur Verlangen trägt. Jeder Mensch jeden Standes, Mann oder Frau, Ritter oder Priester, König oder Kaufmann, Laie oder Mönch hat Zutritt zu dieser freien Gemeinschaft. An keinen wird die Frage nach Herkunft aus Rasse und Klasse, nach Zugehörigkeit zur Sprache oder Nation gestellt. Damit erscheint ein neuer Begriff im europäischen Gedanken, der Übernationale. Die Sprachen, die bisher die undurchdringliche Scheidewand zwischen den Menschen waren, sollen nicht länger die Völker trennen. Zwar hatten vor dem schon einzelne Menschen eine Vereinheitlichung Europas versucht, die römischen Cäsaren, Karl der Große und später wird es Napoleon tun, aber mit Feuer und Eisen hatten diese Autokraten getrachtet, die Völker und Staaten zusammenzuschließen. Mit dem Hammer der Gewalt hatte die Faust des Eroberers die schwächeren Reiche zertrümmert, um sie den Stärkeren zu verketten. Bei Erasmus aber, entscheidender Unterschied, erscheint Europa als eine moralische Idee, als eine vollkommen unegoistische und geistige Forderung. Mit ihm beginnt jenes noch heute nicht erfüllte Postulat der Vereinigten Staaten Europas im Zeichen einer gemeinsamen Kultur und Zivilisation.
Europa als eine Idee im Geist der Toleranz und vielleicht noch ein Schlagwort, auch wenn es natürlich weitergekommen ist als zur Zeit von Stefan Zweig, eine nicht erfüllte.
Ja, vielleicht eben sozusagen zum Abschluss darf ich, das hat alles mit dem Erasmus zu tun, aber das können Sie ja dann nachlesen. Ja. Das hat alles auch mit dem Titel des Buches zu tun. Toleranz, auch eine Geschichte Europas. Ja. Und das wichtigste Wort in diesem Titel ist das Wort auch. Ja. Ja. Und ich fasse auch das jetzt kurz zusammen. Also aus heutiger Perspektive müssen wir einfach sagen, die Geschichte Europas war überwiegend eine Geschichte des Gegenteils von Toleranz. Es war absolute Intoleranz. Ja. Und für den Rest der Welt oder für einen ganz großen Teil der Welt, muss man einfach sagen, war Europa der Albtraum der Intoleranz. Ja. Und das über Jahrhunderte. Das hat, ich muss jetzt hier nicht über die Geschichte des Kolonialismus reden oder des Imperialismus. Das ist einfach der Fall. Und das hat, das muss man leider dazu sagen, in gewisser Weise auch noch nicht aufgehört. Denn es gibt den Kolonialismus, den Imperialismus halt heute mit anderen Methoden und da ist Europa genauso beteiligt daran wie andere Länder, an die wir halt da in diesem Zusammenhang vielleicht denken müssen. Und Europa, auch das muss gesagt sein, war auch in sich nicht tolerant. Nicht? Ich meine, ich muss nicht sagen, wie viel an Unterdrückung, an Verfolgung, auf jeden Fall an Nicht-Toleranz es gegeben hat. Also ich glaube, das muss ich hier nicht alles aufzählen. Und deshalb ist auch diese Verbindung des Europagedankens mit Toleranz oder dieses Junktim von Toleranz und Europa, das kommt erst in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts auf. Vorher kommt niemand euch eigentlich auf diese Idee. Nicht zuletzt deshalb, ja. Und das ist eben der Stefan Zweig. Das würde ich sagen, das ist wirklich unglaublich bemerkenswert, dass ihm diese Idee kommt. Der langen Rede kurzer Sinn, weil wir müssen ja auch über Europa heute reden, ja. Meine Meinung ist, Europa ist einfach was Toleranz anbelangt, in der Welt, ich sag's so brutal und so ungeschminkt, völlig desavouiert. Ja, völlig desavouiert. Wir können nicht heute in die Welt gehen und sagen, ihr müsst an der europäischen Toleranz genesen. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Wenn Europa in Sachen Toleranz etwas tun will, und ich meine, das sollte es. Es kann ja selbst nur werden, wenn es irgendwie von Toleranz beseelt sein wird, ja, wenn ihm Toleranz gelingt im eigenen, dann kann das nur eine Forderung an sich selbst sein. Und das, was Europa schaffen könnte, wenn es möglich ist, weiß ich nicht, ja, dann kann es nur dann von einem europäischen Toleranzgedanken überzeugen, wenn es ein Beispiel davon wird. Ja. Also wir können keinerlei Anspruch mehr erheben, sozusagen in die Welt hinein. Es müssen jetzt alle nach dem Rezept des europäischen Toleranzgedankens verfahren. Es gibt nur einen Weg, dass Europa das verwirklicht und dadurch ein Beispiel wird für Toleranz. Dann hat es, glaube ich, auch wieder ein Recht dazu, oder dann gibt es einen Grund, nennen wir es so, dass man sagen kann, bitte schaut's. So könnte Toleranz ausschauen, das könnte es sein. Aber alles andere ist, glaube ich, aufgrund der Geschichte nicht möglich. Die Globalisierung, die uns heute, würde ich meine, also weltweit natürlich zur Toleranz geradezu zwingt, weil anders werden wir das nicht bestehen können. Wenn die Weltgemeinschaft es nicht schafft, eben tolerant miteinander umzugehen, und das heißt eben die Unterschiede festzuhalten, zu achten, anzuerkennen, aber trotzdem etwas Gemeinsames zu finden, das ist Toleranz. Ja. Aber diese Globalisierung, zu der wir heute geradezu genötigt sind, ja, die hat eben, das kann man nicht genug sagen, das hat eben Europa, das ja seit dem 16. Jahrhundert zu einer Globalisierung angesetzt hat, halt intolerant gemacht. Das ist die Sache. Also, und deshalb, um jetzt zu meinem Buch zurückzukommen und damit auch abzuschließen, auch eine Geschichte der Toleranz. Ich halte es halt einfach dann trotzdem für bemerkenswert, obwohl Europa diese Geschichte durchgemacht hat und in gewisser Weise immer noch bewerkstelligt, ist es dann trotzdem eben zur Entwicklung dieses Toleranzgedankens oder dieser Forderung nach Toleranz gekommen. Und das ist bemerkenswert. Und das will ich sagen, Toleranz auch eine Geschichte Europas. Das ist eigentlich eine Geschichte der Intoleranz in Europa. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Aber es hat eben auch das gegeben. Ja. Und das hoffe ich, damit gezeigt zu haben.
Am Kultursonntag von Radio Salzburg hörten Sie heute eine Aufnahme, die vor 8 Tagen bei den Rauriser Literaturtagen entstanden ist. In der Rauris-Reihe Gespräch über Literatur sprach Manfred Mittermeier mit Heinrich Schmiedinger. Dessen Buch trägt den Titel Toleranz, auch eine Geschichte Europas. Erschienen ist es 2024 im Schwabe Verlag. Karin Buttenhauser dankt für ihr Interesse und wünscht noch einen schönen Sonntagabend.
ORF, Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
US-Präsident Trump kritisiert Russlands Präsident Putin ungewöhnlich scharf. Ein Umsturz im Tischtennisverband scheitert trotz Vorwürfen psychischer Gewalt. Die Nachrichten mit Paul Kerker. US-Präsident Donald Trump zeigt sich ungewöhnlich verärgert über Russlands Präsidenten Wladimir Putin. In einem Fernsehinterview sagt Trump, er sei wörtlich stinksauer über Putin. Die USA würden Zoll auf Erdöl aus Russland erheben, wenn Putin ein Ende des Ukraine-Kriegs verhindere. Ernst Kernmeier aus unserer Außenpolitik-Redaktion, was steckt hinter dem Meinungsumschwung Putins?
Donald Trump will ein Signal aussenden, wie er das oft tut. Er hat schnellen Frieden in der Ukraine versprochen und sieht, dass da wenig weitergeht, vor allem weil Russland auf Zeit spielt. Trump sagt, dass er in den nächsten Tagen mit Putin telefonieren wird und dass er schnelle Fortschritte bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs will. Ja, er sagt, dass er stinksauer sei auf Putin, erklärt aber auch, dass er eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten habe und dass sich das Verhältnis schnell wieder entspannen kann. Also schauen wir einmal, wie nachhaltig diese Aufwallung wirklich ist.
Ernst Kernmeier hat berichtet. Das IHS, das Institut für höhere Studien, fordert angesichts der schlechten Budgetlage auch einen Beitrag privater. IHS-Chef Holger Bonin sagt, zum Beispiel könne das Pensionsalter angehoben werden oder klimaschädliche Förderungen auslaufen. Außerdem soll heuer der Lohn weniger erhöht werden als sonst. Syrien könnten neue Spannungen bevorstehen. Die Kurden im Nordosten lehnen die neue Regierung ab und erklären, sie seien nicht an deren Entscheidungen gebunden. Übergangspräsident Ahmed al-Shara bündle, wie der gestürzte Diktator Bashar al-Assad, die Macht in einer Hand. Vor 3 Wochen hatten die Kurden mit der Regierung vereinbart, sich in Staat